Radio 1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Es geht los mit Ray Charles. I'm gonna move to the outskirts of town.
I'm gonna move, baby, way out on the outskirts of town. I'm gonna move, baby, way out on the outskirts of town. You see, I don't need nobody always hanging round. Let me tell you, honey, we're gonna move away from here. I don't need no ice man. I'm gonna get you a Frigidaire when we move. Way out on the outskirts of town. Well, you see, we won't need nobody. Always hanging around. Children, you know they all better look like me when we move way back of town. Oh, we won't need nobody always.
Das ist Drama, Drama in der Musik. Ray Charles habe ich Ihnen mitgebracht. I'm gonna move to the outskirts of town. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, wer mein Gast heute ist. Und ich verrate es Ihnen.
Hörbar Rust. Heute mit
Skoumek Sabotka, 53, Tournee- und Konzertveranstalter. Blicken Sie kurz mal in Ihren Plattenschrank oder erinnern Sie sich, wie es da mal aussah. Ein Großteil dieser Musiker lernte unser heutiger Gast persönlich kennen, weil er ihre Tourneen und Konzerte organisiert. Skoumek wächst im Ruhrgebiet auf, wird Punk, bricht seine Ausbildung ab und zieht 1980 nach Berlin. Auf schicksalhaften Wegen beginnt er als Fahrer für Bands wie Malaria, Die Toten Hosen oder Violent Femmes zu arbeiten, gründet eine eigene Agentur und wird im Laufe der Jahre zu einem der Big Player in der hiesigen Konzertmanagementbranche. Das ist Skoumek Sabotka noch heute und wir freuen uns jetzt in der Hörbar Rust auf ein paar schöne Geschichten aus diesem schnellen und bestimmt auch wilden Leben.
Gumek Sabotka. Da habe ich erst mal gedacht, das ist so ein ehemals erfolgreicher Film aus so tschechischen Kinderfilmen.
Hätte sein können.
Hätte sein können. Herzlich willkommen erst nochmal.
Herzlich willkommen auch. Hätte auch polnisch sein können. Also aus dem Polnischen kommt das Sabotka. Das heißt kleiner Samstag übersetzt.
Wirklich?
Ja.
Och, ist das schön. Also Kleiner Tod kennt man ja. Aber was ist denn der kleine Samstag? Ist das so Freitag ab 20 Uhr?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Du hast dir noch nie Gedanken über deinen Namen gemacht?
Nicht so weit, dass ich das recherchiert habe.
Wollen wir das gemeinsam tun?
Gerne.
Was könnte der kleine Samstag sein?
Ich würde sagen, der kleine Samstag ist ein Tag, an dem man ein bisschen arbeiten muss und am Rest hat man dann Zeit für sich. Würde ich so sehen. Aber
den nenne ich typischen Samstag.
Nee, die Polen nicht. Die würden das dein kleiner Samstag nennen, nehme ich jetzt mal an. Aber
was sagen sie denn dann zum Sonntag?
Okay. Keine Ahnung.
So, und Skumek ist ja nur halb echt. Also echt deswegen, weil es inzwischen ist es dein Name. Jeder kennt dich schon sehr, sehr lange. Deine,
genau.
Eigentlich schon viel länger als andersrum. Richtig heißt du
Stefan?
Richtig
heißt ich Stefan. Meine Mutter ist mittlerweile die Einzige, die mich Stefan nennt. Und ich bin auch das einzige Mal, wenn ich Stefan höre, zucke ich zusammen. Wenn sie das sagt, wenn ich das sonst hören würde oder wenn andere Leute im Raum sind, die auch Stefan heißen, reagiere ich da nicht drauf. Den habe ich im zarten Alter, vielleicht wäre das die hingeleitete Frage gewesen, von 16 wurde der mir in dieser Sturm- und Drangzeit in Bochum nachgeworfen.
Nachgeworfen?
Sozusagen.
Also der war übrig wahrscheinlich. Also
der war übrig, da waren ganz viele Max und Nex und der Matthias Winkelmann, der hat das damals entwickelt und wir spielten in einer Band und dann hatte ich das irgendwann weg und dann ist der hängen geblieben.
Ich sag mal, du hast Glück gehabt, denn in der Punk-Posse damals, die Namen, die einem da so hinterhergeworfen wurden, hättest auch Blutsperma, Eisenwilli oder sowas in der Art heißen können. Ne?
Habe ich Glück gehabt. Hm. Ja. Ist dann auch, also hat sich dann so durchgesetzt. Mein Vater hat es akzeptiert und hat dann gesagt, naja, dann, wenn dich jetzt alle so nennen, dann nenne ich dich jetzt auch so. Meine Mutter hat gesagt, vor anderen, wenn du das möchtest, sag, nee, Mama, du kannst mich nennen, wie du mich nennen möchtest. Du kannst mich auch so nennen.
Dann sollten wir Mama kennenlernen, Adelheid, damals Kosmetikerin. Und ich kann mir vorstellen, dass Frauen, die damals Kosmetikerin waren, auch heute noch ganz hübsch sich zurecht machen.
Ja, kann man so sagen. Also die ist jetzt 81, gefühlte 61 und ist fit wie ein Turnschuh. Hat 30 Jahre lang Gedächtnistraining gemacht, wo wir immer gesagt haben, Mama, bist du eigentlich bescheuert, mit 50 schon sowas zu machen? Hat sie gemacht, hat sie auch anderen Leuten beigebracht und hat ganz viel karitative Sachen gemacht, Sitzen für alte Menschen, bis wir irgendwann, wie die Kinder gesagt haben, Mama, du bist ja jetzt auch schon 75 vielleicht, hörst du jetzt mal damit auf? Und das hat sie gerade erst abgegeben, weil sie gemerkt hat, dass ihr Terminkalender ihr ein bisschen voll ist.
Allein dieses Stufenbarrentraining zweimal pro Woche, oder?
Richtig. Und dann der Salto und so. Aber das hat sie alles toll gemacht und ja.
Schön.
Jetzt macht sie ein bisschen weniger.
Und wohnt sie noch in Waltrop?
Ja, sie wohnt noch in Waltrop. Nach dem Tod unseres Vaters vor einigen wenigen Jahren ist sie jetzt umgezogen in eine ganz schicke Wohnung und da besuchen wir sie so oft wir können und da wohnt sie immer noch.
Wer sind denn wir?
Wir sind ich und meine beiden Geschwister, Nicola und Julia, beide jünger, beide toll, natürlich.
Natürlich.
Und
beide hören zu.
Beide, die eine wohnt in Freiburg, da kann man euch bestimmt auch hören.
Ey, natürlich, mit dieser App, ja, auf dem Smartphone, überall.
Julia, hast du ein Smartphone? Und mein Bruder wohnt in Berlin mit seiner Frau und seinen Kindern. So.
Ach, zwei Schwestern und ein Bruder?
Nee, ein Bruder, eine Schwester und mein Bruder hat zwei Kinder.
Gut, das ist ja dann ungefähr das.
Ist fast das Gleiche.
Genau. Wer jetzt sagt, Mensch, Waltrop, keine Ahnung.
Am Arsch des Ruhrgebiets.
Ich habe mir das mal angesehen, weil es mir auch nicht gleich einfiel.
Natürlich nicht.
Bildet eine der Ecken eines Vierecks zwischen Dortmund, Recklinghausen und Bochum. So kann man es gut beschreiben.
Ja, ist aber die kleinste Ecke.
Ja, es mag die kleinste Ecke sein, aber die katholische Landjugendbewegung Deutschlands, KLJB, setzt da viel in Gang. Ich habe mir nämlich was über Waltrop durchgelesen, was ich immer mache. Also ich gucke meistens, woher kommt jemand und wie ist es denn da? Oder wie war es denn da?
Ich komme ja nicht von da. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Ich bin in Oberhausen geboren und bin da in Waltrop noch aufgewachsen und war nicht in der katholischen Landjugend.
Gut, musst du ja nicht, dann warst du halt ein Ausgeschlossener, aber das ist ja sowieso die Geschichte deines Lebens, jedenfalls ungefähr das erste Viertel, vielleicht. Denn ich finde das ganz interessant, vielleicht gab es auch damals schon den Pyjama-Ball der Landjugend Waltrop, sagt dir nichts, nein. Das Rasenmäherrennen, der Trecker-Treck, auch nicht. Also du schüttelst den Kopf, was fürs Radio tödlich ist. Und die Amore Mio Party für Leute ab 25?
Wäre ich ja gar nicht hingekommen. Nee,
kenn ich. Bin ich ja gar nicht eingeladen.
Nee, war ich nicht eingeladen. Bin ja schon mit 18 weggegangen. Nee, kenn ich nicht. Toll aber, was man so erfährt.
Und ich finde, das liest sich ganz schlüssig. Das liest sich wie ein netter kleiner Ort, wo da sitzen ja auch zwei ganz gute Arbeitgeber. Einmal dieser,
Langendorf,
weiß gar nicht, ob ich das, nenne. Dieser
LKW-Firma.
Ja, man muss sich ja nicht jeder kauft sich sofort einen LKW, würde ich mal sagen. Und auch nicht jeder wird sich ein Liegefahrrad kaufen. Einer der Weltmarkthersteller für Liegefahrräder stellt bei euch da Dinger her.
Wusste ich nicht. Ich finde das so schrecklich,
Horror,
wie das
oder?
Aussieht.
Fürchterlich.
Wenn man die Tür aufmacht, man sieht die ja kaum. Wenn die angeschossen kommen.
Du meinst jetzt mit dem Auto?
Man sitzt im Auto und guckt und dann kommt da so ein meistens Mann mit so einem verzerrten Blick und will sein Recht.
Aber jetzt mal, wenn du davon sprichst, ich weiß, das ist überhaupt nicht das Thema und heute sitzt hier auch noch ein Kameramann bei uns, es wird ein Film über dich gemacht, über dein ganzes Werk, über dein Lebenswerk und da sind wir noch nicht mit einem Satz zugekommen, aber wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, es wundert mich wirklich, dass alle Autos bald selbst fahren können, sie erkennen dich an der Körpertemperatur, alle Einstellungen werden vorgenommen, aber es gibt noch nicht die automatische Türbremse, die einfach die Tür daran hindert, aufzugehen, wenn ein Fahrradfahrer kommt. Und ich verstehe nicht, warum das noch nicht erfunden wurde, weil ich fahre viel Fahrrad. Man muss immer mitten auf der Straße fahren, was mich nervt. Ich bin auch Autofahrer. Und diese Fahrradfahrer nerven mich, die mitten auf der Straße fahren.
Das ist ein guter Punkt. Sollte man mal den Kollegen von der Firma Tesla oder BMW oder wie die alle heißen.
Nein, jetzt mal ohne Quatsch. Das ist doch komisch.
Ist das ja noch komisch.
Nicht. Eigentlich müsste es so einen Block geben. Dann beim ersten Mal knallt man noch mit dem Kopf so gegen die Tür. Beim zweiten Mal guckt man dann schon, weil es so wehgetan hat.
Ist mir noch nie passiert, glücklicherweise. Sowohl die eine als auch die andere Sache. Weder ich bin mit dem Motorrad mal gestürzt.
Ich weiß.
Nicht, weil eine Tür aufging, aber da habe ich gemerkt, wie das dann ist, wenn man so schnell stürzt. Das ist dann ganz schön doof. Und wenn ich mir vorstelle, das wird eine Tür aufgehen. Ich habe viele Kollegen, die in solche Türen schon reingesaust sind mit ihren Kratz.
Ja.
Sieht scheiße aus.
Zumal, ich glaube tatsächlich, dass viele darauf achten, wenn sie gerade den Motor ausgestellt haben. Es ist so ein automatischer Blick in den Rückspiegel.
Ja.
Aber wenn du im Moment noch im Auto sitzt.
Und noch was an der App machst.
Genau, noch,
um Radio
noch
1
die Radio
einzustellen.
1-App oder
weil das Autoradio ist ja gerade ausgegangen. Also muss man, um den Continuous Support zu haben, das anstellen. Ja, klar.
Na, jetzt mal ohne Quatsch. Du bist abgelenkt für einen Moment, du telefonierst noch, machst dann die Tür auf und klong.
Scheiße.
So.
Ein Aufruf an die Autoindustrie?
Ganz genau. Ich will sowieso aufrufen. Ich will auch, dass endlich Urin als Fahrstoff, als Treibstoff sozusagen entwickelt
Toll.
Wird, weil das ist ja nun
ich
auch... Ich stelle
mir gerade vor, man sitzt so, in welchem Sitz auch immer, Flugzeug oder Auto oder Boot.
Nee, im Flugzeug nicht. Das ist schon mal ganz falsch geschlussfolgert. Aber erstens gibt es davon echt Massen und es ist nicht absehbar, dass das mal aufhört irgendwann.
Flugzeug oder Urin?
Urin fürs Auto.
Okay.
Als Antrieb. Ja, meinetwegen auch fürs Kratt, für deine Kollegen.
Das ist toll.
Ja, du hast doch so viele Autos. Für dich wäre das auch gut.
Super wäre das. Die schlucken auch alle.
Man muss halt mehr trinken. Aber das ist doch
nicht schlimm. Ich nehme mal hier so ein Stückchen Wasser. Danke übrigens.
Wenn der Tank leer ist, geht man an die... Also
schon gut. Spare me the details.
Das hier ist ein Sender für Erwachsene und das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber ich werde es trotzdem jetzt nicht... Sheryl Crow hast du mitgebracht. Sideways. Wofür steht dieser Song?
Naja, wofür steht diese Künstlerin auch? Wenn ich das mal beantworten darf. Die, mit der habe ich ganz lange gearbeitet, arbeite ich immer noch. Die hat eine ganz tolle Stimme, komponiert toll und die schreibt einfach urmelancholische Titel. Finde ich ganz toll.
Alles, was ich über Sheryl Crow weiß, außer dass ich ein paar Songs kenne, ist, dass sie einen wiederkehrenden Traum hat, dass sie all ihre Zähne verliert. Und das wurde mal so gedeutet, dass es ein Kontrollverlust, dass es für Kontrollverlust steht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Alles, ja, also den Teil kannte ich gar nicht von Sheryl.
Sideways, Sheryl Crow.
I'm telling you, these
Das Liegefahrrad, habe ich mir überlegt, ist die Nasenflöte unter den Fortbewegungsmitteln. Nasenflöten mag ich auch nicht. Es sind ungefähr dieselben Leute, die Nasenflöte spielen und Liegefahrrad fahren. Glaubst du nicht?
Ich habe also nie eine Nasenflöte gesehen oder gehört. Aber ich kann es mir vorstellen. Das ist nämlich ein Club. Die sitzen alle zusammen in der Nähe von Waltrop wahrscheinlich, weil sie in Waltrop nicht mehr akzeptiert werden. In Datteln oder
die,
in
die katholische Landjugendbewegung hat sie ausgeschlossen.
Ja, und dann sitzen sie da, beziehungsweise flöten dort und flöten sich die... Oh, wie toll.
Aus der Nase.
Ich sehe da was.
So, also, wir haben deine Mutter Adelheid kurz kennengelernt. Ja. Dein Vater war Kaufmann, Hans-Georg.
Ja.
Der ist, wie du sagst, vor ein paar Jahren gestorben, 2009.
Ja.
Du hast Geschwister und du bist in diesem beschaulichen Waltrop groß geworden.
Ja.
Und irgendwann aber war es dir offenbar nicht wild genug oder die Leute waren zu langweilig, mit denen du dich umgeben hast. Denn Punk wird man ja nicht zufällig. Das guckt man sich im Moment an und dann denkt man, die sind einfach besser.
Das stimmt. Ich muss dazu sagen, dass ich, auch wenn es jetzt zum Überraschen meiner Mutter ist, ich hoffe, sie hört es jetzt, diesen Teil jetzt nicht, ich habe oft die Schule geschwänzt mit anderen zusammen. Und dann sind wir mit der Straßenbahn nach Dortmund oder nach Recklinghausen gefahren und haben dann da andere getroffen, die auch geschwänzt haben. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, boah, voll toll hier, wenn man Schule schwänzt und Bier trinkt und Zigaretten raucht. So mit 14, 15 war das dann auch recht unbekannt und war auch stand unter Strafe. Und dann sind wir, glaube ich, in diese Punkbewegung so ein bisschen so reingerutscht in Dortmund. Jetzt gar nicht wissentlich, sondern plötzlich hatte man da nur noch kaputte Sachen an und die Eltern fauchten einen an. Wie siehst du denn aus? Das ist ja alles totaler Schrott, was du da anhast. Und dann haben so ein paar von uns haben dann eine Band gegründet mit 16.
War das diese Public Enemy? Und da warst du Gitarrist, verdammt.
Wir waren zwei Gitarristen. Ivan, ich, der Sänger hieß Harry, der ist zum allerersten Auftritt nicht gekommen. Wo ich so dachte, dieser Pub. Und dann haben wir da 10 Minuten oder 15 Minuten gespielt und danach haben wir uns dann aufgelöst. Das war ganz toll. Aber mein Vater war da. Das habe ich aber erst im Nachgang feststellen dürfen. Und das war mir total peinlich. Dann stand er da hinten, also so habe ich es mir ja vorgestellt.
Na, peinlich wäre es gewesen, wenn er auf die Bühne gegangen wäre mit einem Blumenstrauß und gesagt, mein Sohn.
Nein, der wollte das einfach mal sehen.
Ist doch aber schön, ist doch rührend.
Ja, finde ich ja jetzt auch.
Damals aber eben nicht.
Nee, fand ich scheiße.
Okay, die erste halbe Stunde ist schon fast rum.
Okay.
Throbbing Gristle?
Ja.
Was?
Ganz tolle Band, die beste Band der Welt. Muss man jetzt hier mal sagen, auch im öffentlich-rechtlichen Radio, ist eine Band aus England, die mich ganz, ganz stark geprägt haben. Ich habe diesen Titel, den wir gleich hören werden.
Hamburger Lady.
Richtig, den man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen sollte und mal genau hinhören sollte, wenn man Englisch denn kann. Den habe ich gehört, als ich Gelbsucht hatte in Berlin. Da lag ich in der Reichenberger Straße, ich glaube 7 Monate im Bett. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich nicht anders konnte. Und bin angefangen, da diese elektronische Musik zu hören. Und da war das eine ganz große Platte, die kam da gerade raus. Greatest Hits von Throbbing Gristle.
Bevor wir es gleich hören, also bleiben Sie dran, es ist eine ganz gemischte Musikliste heute. Das Stück ist nicht unbedingt repräsentativ für all das, was danach noch kommt. Diese Gelbsucht, die wurde ja zufällig attestiert. Das ist ja auch eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Eigentlich wollte ich das chronologisch erzählen, aber wenn du jetzt schon davon sprichst, du hattest einen Unfall.
Ich hatte einen Autounfall und im Zuge des Autounfalls kam ich ins Krankenhaus und die haben mich angeguckt und meinten, wie siehst du denn aus? Man selbst hat ja nicht so einen Blick für sich selbst und dann hat der gesagt, ich glaube, du hast eine Gelbsucht. Und dann haben die das ganz schnell getestet und dann haben die gesagt, also du hast keine Verletzung vom Autounfall, aber du gehst jetzt mal schön in Quarantäne und wahrscheinlich müssen wir dich hier behalten. Und dann schellte sich heraus, dass die Gelbsucht schon ihren Höhepunkt gerade überschritten hätte. Deswegen hatte ich auch keine Schuld an diesem Unfall, weil ich bin bei dunkelgelb über eine Ampel gerast, frontal in ein anderes Auto rein und habe das aber nicht mitgeschnitten, weil ich da wohl...
Für dich sah es grün aus.
Nee, ich wusste schon, dass es nicht mehr grün war, aber ich dachte eher so an hellgelb.
Ah nee, dann war es bestimmt die Krankheit.
Ja. Und so war es dann auch. Ich hatte keine...
Ist dem anderen was passiert?
Nee.
Oh Gott sei Dank.
Ich bin durch die Scheibe gegangen und mir ist nichts passiert. Und die haben gesagt, das liegt daran, dass ihre Blutwerte so hoch sind, dass sie einfach jetzt Schwein gehabt haben. Aber jetzt, ich war natürlich auch nicht angeschnallt.
Okay.
Ernst-Reuter-Platz.
Gut, wenn Sie da gerade langfahren, fahren Sie vorsichtig. Man weiß nie, wer von der genau. Seite kommt, weil dunkelrot. Jetzt hören wir erstmal Hamburger Lady. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran, bitte.
The worst is the hamburger.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute ist Zdeněk Sobotka hier zu Gast. Er ist einer der bekanntesten Konzert- und Tourneeveranstalter Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Ich werde es herausfinden. Ich habe Ihnen Katie Lang mitgebracht mit Sunday. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Zkumek Sabotka. In deinem Leben sind wir jetzt gerade bei der abgebrochenen Schullaufbahn, beziehungsweise möchte ich darauf hinsteuern. Du musst ja schon irgendwie, jetzt nicht so schmerzverzerrt
gucken. Ja, ich weiß auch nicht.
Gestaltung und Design.
Ich denke immer, meine Mutter, wenn die dann...
Ach, immer noch? Mensch, wie alt bist du denn jetzt? Du bist doch schon
ja,
Mitte 50
aber Mama
jetzt.
Mama ist immer da.
Ich meine, sie sehen ihn leider nicht. Nee, sie können
hast
ihn nicht
kein Abitur, Junge. Ja, Mama.
Vor mir
aber
sitzt
mittlere
Mann,
Reife auch nicht.
Vor mir sitzt ein Mann, echt so ein richtiger Kerl, blank rasierter Schädel, 1000 Tattoos, selbstbewusst, trainierte Arme, würde ich mal sagen. Und dann heißt es, ich habe immer noch Angst, dass Mama zuhört. Das kann doch nicht wahr sein.
Doch. Aber ich glaube, sie hat mir vergeben.
Also ein Bildungskomplex, ja?
Überhaupt nicht.
Aber sie, stellvertretend sozusagen.
Hundertprozentig.
Gut, egal, man kann es nicht leugnen, du hast diese Schule abgebrochen.
Richtig.
Gestaltung und Design, das heißt, du hast früher auch gerne, warst du gut in Kunst, kann man das sagen?
Nee.
Was ist das?
Ich habe nur Kunst gemacht, weil ich Technik nicht geschafft habe. Ich wollte nämlich eigentlich Fluglotse werden. Tja, da guckst du. Ich wollte Fluglotse werden und habe gedacht, wie kann man denn mit einem Hauptschulabschluss Fluglotse werden? Ja, da kann man Fachabitur machen. Wie macht man Fachabitur? Da muss man ein Jahr oder so ein Praktikum machen. Bei der Deutschen Post, Bundespost. Und dann sind wir angefangen, Praktikum zu machen im August, keine Ahnung wann es war, und waren in so einer Einheit von Blödis, Auszubildende und Praktikanten.
Wir du waren, und wer ist der Plural?
Plural waren die anderen Auszubildenden und
so,
Praktikanten.
Okay.
Ich glaube, wir waren so gefühlte 40. Wir fühlten uns an wie so ein kleines Lager. Und wir wurden bestellt, das Praktikum war bei der Post in Gelsenkirchen, wir wurden bestellt nach Bottrop. Es war im August und wir mussten Gräben schaufeln. Wir fühlten uns ein bisschen wie so eine kleine Armee beim Krieg. Ja, damals wurden ja die Kabel noch im Boden verlegt. Und die Praktikanten waren die Unterpraktikanten der Auszubildenden. Was haben wir also gemacht? Wir haben ganz viel geschrubbt und die anderen haben dabei Kaffee getrunken. Das habe ich 4 Monate gemacht und habe gesagt, ey Papa, das ist echt totale Scheiße. Wir müssen nur Gräben schaufeln. Dann sagt er, dann macht er was anderes. Dann bin ich in dieser Schule in Recklinghausen zu denen gegangen und die bildeten auch Kunst aus. Kunst, super. Dann mache ich das. Ich bin nicht besonders künstlerisch gut und habe das ja dann auch abgebrochen, als ich 18 wurde.
Du hast viele Tattoos. Hast du dir irgendetwas
Die habe ich nicht
mal...
gemalt.
Nein,
das hab ich habe die nicht gemalt. Ich weiß, die sehen so ein bisschen selbstgemacht aus.
Nein. Aber ist eins davon nach einer Vorlage entstanden, die du selbst vielleicht skizziert hast oder nein? Besser nicht.
Das ist das Neueste hier.
Ja, das ist so Krickelkrackel nur, oder? Nein, jetzt ohne Quatsch, das ist nur eine
Radio
Schrift.
Kann man sich ja nur vorstellen. Es ist kein Krickelkrackel, es ist eine ganz schöne Sütterlin-Schrift, für die, die wissen,
Zeig
was das
mal,
ist.
Zeig doch mal bitte, das kann aus der, also das weiß ich auch, was Sütterlin ist. Aber
also,
da muss
ist
man,
ja gut, guck mal, das kannst du sogar lesen.
Man muss dir den Arm dazu überbrechen, um das lesen zu können, Richtig. Weil man dreimal um deinen Arm herum lesen muss. Was steht denn da?
Gib Memum.
Auf. Oh. Zeig nochmal. Jetzt, wenn man es weiß, ist es ganz
genau.
Einfach.
Ja. Aua, ich muss hier in die Knie gehen. Und da hinten, was ist da drauf? Kann man auch sehen, ne? Kann man das sehen?
Musikknochen?
Nee. Na, ja, das ist der Körper. Ist egal. Ist ja Radio.
Was ist denn? Ach, das hier oben, so eine, eine von diesen typischen...
Geht, es geht hier noch so weiter. Da gibt es noch so eine... und da gibt es auch noch so zwei Berge. Ja, das ist Rio de Janeiro.
Ja, wie gesagt,
ja,
dieses Medium eignet sich...
Nee, ich habe nichts dafür gemalt. Auch die Krickel-Krackel-Schrift nicht.
1980 ging es nach Berlin, weil es sowieso so hip war, weil du vor der Bundeswehr geflüchtet bist. Ja.
Ja. Am 19. Januar, einen Tag nach meinem Geburtstag, kam die, wie nennt man das?
Einberufungsbefehl oder Bescheid?
Nee, erstmal musste man sich da.
Musterungsbescheid.
Ja. Und ich sagte, das ist für ein Scheiß. Mein Vater, du gehst da hin. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen, hab meine Sachen gepackt und bin getrennt nach Berlin. Und dann war ich weg.
Was hast du mitgenommen?
Meine Plattensammlung.
Dann war die aber nicht groß, ne?
Nee, ich hatte auch nicht so viel Geld. Clash, Sex Pistols, Pink Floyd, UK Subs, Stiff Little Fingers, keine Ahnung,
Pink AC/DC. Floyd brechen da ja so ein bisschen raus, das andere ist ja schon...
Ja, Pink Floyd war noch von davor.
Aber denen bist du sozusagen treu geblieben.
Nee, nur damals. Dark Side of the Moon, naja, musste man hören.
Wird jetzt verfilmt. Also das Buch von Martin Sutter, es gibt ein Buch, das heißt Die dunkle Seite des Mondes,
Das
ich sehr, 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 sehr jedem ans Herz legen möchte. Und das kommt jetzt im Januar in die Kinos. Hat aber mit Pink Floyd so gar nichts zu tun, es ist nur derselbe Titel.
Und das war die Sammlung war das und ich hatte so ein, es war kalt im Januar natürlich, wie es damals so war. Ich hatte so einen Bundeswehrschlafsack dabei. Und da waren die Platten drin.
Ah, okay.
Und dann hat mich einer mitgenommen, direkt von Waltrop nach Berlin in einem Stück.
Und wusstest du schon, du schläfst da erstmal bei Kumpels oder hattest du da Freunde?
Ich kannte einen, das war ja noch vor Handys, aber dessen Nummer hatte ich nicht, aber ich wusste, der wohnte irgendwie in Kreuzberg am Hermannplatz. Es hat länger gedauert, bis ich den gefunden habe, ich glaube 2 Wochen. Das war ein bisschen peinlich, in der Hobrechtstraße.
Und zwischendurch hast du improvisiert, du hast Leute kennengelernt und bei denen geschlafen, war das diese Punk-Solidarität, besetzte Häuser noch, so dieses Klischee,
das lebte. Das gab's, ja. Das war auch ganz unkompliziert. Also irgendwo angeklopft. Ich habe dann lange in der Schönlandstraße in einem Plattenladen gearbeitet, im Schlitz.
Ja. Und also, doch noch in so einem anderen in Schöneberg, ne? In
Vinylboogie danach. Boah, es ist auch schon lange so lange her. Aber es war toll, es war eine tolle Zeit. Da hat man das gemacht, was man immer machen wollte. Jeden Tag Platten gehört.
Mhm.
Und auch manchmal geklaut.
Jetzt so im Nachhinein hast du da ein schlechtes Gewissen?
Nein.
Na?
Ein bisschen. Naja, wir hatten ja alle gar kein Geld, aber wenn man dann mal so eine 7-Inch mitnimmt, gerade von denen da, Hamburger Lady, habe ich eine mitgenommen.
Ja, aber ich meine, wir reden ja nicht vom Mediamarkt. Das hat denen ja wahrscheinlich auch ganz schön wehgetan.
Ich glaube, daran sind die pleite gegangen.
Und konntest du, kannst jetzt keine Kompensation mehr,
zurückzahlen?
Kompensierung, genau, dass du denen, dass die irgendwann den Laden aufschließen und dann hängt da so eine Plastiktüte mit 50.000 Euro. Oder 5.000 Euro.
Hat sich das so verzinst und Zinseszins?
Ja. Du bist gut im Geschäft.
Ja, das könnte sein, dass das so viel ist. Nee, kann man nicht mehr. Ich habe nicht viel Geld bekommen. Ich habe es mir so hochschön geredet, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich mir eine Platte mal mitnehme, ist nicht so schlimm.
Ja.
Ja, naja.
The Other Girl hast du mitgebracht. Von?
The Other Girl. Saftaliza. Aus dem Iran, ja. Ja, die ist toll, ist eine junge Künstlerin, habe ich vor kurzem entdeckt. Haben wir gerade ein Konzert gemacht vor ein paar Wochen in der Bergheim-Kantine, war ganz toll. Ist eine junge Künstlerin, glaube ich, dass das was werden kann und finde ich ganz toll.
Wir werden jetzt gleich nach diesem Song deinen Lebensweg erstmal kurz auf Pause stellen und mal ins Hier und Jetzt springen. Da musst du uns mal ein bisschen was aus dem harten Leben eines Konzert- und Tourveranstalters mitnehmen.
Gerne.
Ja? So die Macken, so wer wünscht sich was? So weiße Lilien und weißes Wildledersofa in der Garderobe und so, ne?
Wenn es nur so einfach wäre. Aber gerne.
Thank you. to be that other girl.
Skumek Sabotka ist heute hier im Studio. So, jetzt möchte ich natürlich wissen, als Konzertveranstalter, du wirst jetzt ja ganz dezent und loyal sein und keine Namen
nennen. Sagen. Ich darf nichts sagen.
Na, aber verrat uns doch mal so ein paar Extras, die wir gar nicht mehr erfahren, weil wir weder Bunte noch Bravo lesen. Du musst ja die Namen nicht nennen, bitte.
Darf ich das mal so ein ganz kleines ins richtige Richt?
Mach einfach.
Okay. Das, was wir früher kannten, dass wir nämlich die blauen Smarties, die grünen Smarties separieren mussten, damit die in einer Schale blau, gelb, grün.
Das ist doch eine Legende, das stimmt doch nicht.
Ich habe das nie erlebt. Es gibt seitdem ich arbeite, gibt es Catering-Firmen und es gibt Leute, die das für einen machen. Die kriegen direkt diese, sagen wir mal, wirklich oft sehr, sehr aufwendigen Rider, so nennt man das in unserer...
Rider heißt jetzt Fix.
Genau. Wird aber mit I geschrieben. das sind diese technischen Anforderungen der Künstler. Da steht drin, was die essen wollen, ob die Laktose und so weiter, bla sind. Und das kriegen wir gar nicht mehr mit, weil das machen diese Firmen alles direkt, weil die Künstler gehen auf Tournee. Und das jetzt mal, ich will das jetzt eigentlich demystifizieren. Wir kriegen das nicht mehr mit. Und ob die dann gebratene Eier rechts oder links rum und gegen die Sonne, mit der Sonne der Reis in wissen wir nicht. Und da wir auch da ja gar nicht uns aufhalten oft in diesen Bereichen, würden wir es auch gar nicht mehr sehen können. Weil es ist im großen Tourneebetrieb, in dem wir uns befinden, ist es eine ganz starre Hackordnung. Es gibt die Tournee, das sind dann die Leute aus England und Amerika, die Tournee sind. Also die bringen ihre gesamte Technik, ihr Catering, ihre Garderoben, alles mit. Und dann gibt es die Locals und das sind wir, die Tourneeveranstalter, die das in den Locals in Deutschland, Frankreich, England durchführen.
So, dann erklär doch mal dem Laien, wie es im ersteren Fall abläuft und wie im zweiten Fall. Also die Internationalen bringen alles mit und ihr müsst es koordinieren, dass es hier in eine gewisse Infrastruktur eingefügt wird.
Die Infrastruktur müssen wir stellen. Das macht man alles Monate im Voraus. Da steht dann in so einem Rider, in so einem technischen Rider, lieber Promoter in dem Land, du stellst uns morgens früh 50 Aufbauhelfer, 30 Rigger, das sind die Leute, die in den Hallen in die Dächer klettern, um dort oben Motoren anzusetzen, damit dort das ganze Licht- und Tonequipment hochgezogen wird. Du stellst uns 10 Gabelstapler, damit das Zeug aus den LKWs nicht mit Menschenhand, sondern wenn möglich auf Paletten dorthin gebracht werden muss, wo es hingehört. Du stellst uns 5 Elektriker, die dann den ganzen Apparat sozusagen anschließen ans Stromnetz. Du stellst uns 100 Securities, damit die wilden Fans nicht die wilden Musiker auffressen. Du stellst uns 4 Garderobenhilfen, damit unsere Garderobenleute deinen Garderobenhilfen sagen, bitte nehm mal, bügel mal, mach mal. Und du stellst uns 8 Catering-Helfen, damit die unseren Caterern, die den braunen Reis kochen und gegen die Sonne schwenken, dann von Spülhilfen aus Berlin geputzt werden dürfen. So ist es.
Gut, das ist Fall 1. Das klingt schon nicht unaufwendig.
Nee, aber das ist natürlich gelernt und das können wir und das machen wir gerne. Und da gibt es natürlich Unterschiede von einem Künstler zum anderen. Der eine will seine Garderobe, da haben wir jetzt einen, der kommt jetzt in Kürze nach Berlin. Der will seine Garderobe nur mit 16 Grad bekühlt haben. Ist im Winter total easy, im Sommer wird das unter Umständen schwierig. Und dann steht im Rider, wenn man eine Etage tiefer liest, auch dort, wo er auf der Bühne steht. Und das wird dann eine Herausforderung.
Du hast doch für einen deiner Oldtimer, du hast doch so ein Sauerstoffzelt, das habe ich im Internet gesehen, irgend so ein Foto.
Richtig.
Kann man den da nicht irgendwie reinsetzen? Weil wie soll das denn sonst gehen? Wie soll es gehen?
Kann man machen, indem man dann Klimatechniker anruft und neue Sachen lernt und sagt, lieber Klimatechniker, gibt es die Möglichkeit, dass unter der Bühne ein Grill gebaut wird, der mit einem klimatechnischen Gebläse den Musiker so anbläst, dass er gefühlt 14 Grad kalt ist? Ja, das gibt's.
14 sogar? 16 oder 14?
16, Entschuldigung.
Na, aber selbst
aber es muss 14 sein, weil bei der Zeit, in der es in einer heißen Halle hinausströmt, bis zu dem...
Ist es dann 16, natürlich.
Das hat er mir erklärt. Ja, das haben wir jetzt gebucht.
Dann muss
Wie heißt
er
denn
auch immer
wohl?
Stehen. Ja, Warte, ich überlege wirklich wieder.
Manson mit Nachnamen?
Nein. Der sowieso aussieht, als wenn gar kein warmes Blut durch seine Adern fließt.
Genau.
Oh. Oh. Das finde ich ja spannend.
Ja, ich finde es gut, weil da kann er am besten singen.
Aber dann muss der auch wirklich da stehen bleiben, ne, auf seinem Grill.
Das Ding, oder er geht nee, kurz. Das Ding ist so breit, dass er da auch ein bisschen hin und her gehen kann. Aber es ist so geplant und auch so gelebt mit ihm, dass er das wunderbar kann.
Er könnte sich ja diesen riesengroßen Champagner-Schwenker seiner Ex ausleihen und den mit Eiswürfeln auslegen und dazwischendurch reinspringen.
Würde ich mal vortragen.
Hast du? Die hat schon einen schönen Körper. Dieter, wie wird die eigentlich richtig ausgesprochen? Dieter van Thies?
Weiß ich nicht.
Hast du die mal strippen sehen?
Nee.
Du bist aber viel rumgekommen auf der Welt.
Ja, aber da habe ich mich nicht bei Herrn Manson befunden, dass ich sie dort gesehen hätte. Vielleicht hätte sie das auch nicht gewollt. Ich weiß es nicht, aber ich werde ihn fragen.
Man bezahlt ja dafür. Gut, also wenn Locals kommen, macht ihr all das, was gerade beschrieben ist, plus aber das davor dann auch noch sozusagen.
Also die Bewerbung, den Vorverkauf, welches System darf die Karten verkaufen, wie wird der Ticketpreis festgelegt, in welcher Lokalität spielt man.
Was heißt, welches System darf die Karten verkaufen?
Es gibt ja verschiedene Kartensysteme in Deutschland, auf der Welt. Und dann entscheidet man sich gemeinsam mit dem Manager oder Agenten des Künstlers, wer denn dann wohl der Beste ist, der das verkaufen soll.
Ach, das...
Das machen wir auch.
Das macht
also das
auch.
Entscheiden wir.
Das entscheidet
ja. ihr. Weil wir gehen ja im Umkehrschluss zum Künstler und sagen, hier ist Geld für 10.000 Menschen oder für 1.000 oder für 100, ist egal. Und damit wird mir überlassen, dieses Geld heranzuschaffen. Damit habe ich dann auch die Kontrolle, über welches Ticketsystem das läuft.
Der Künstler, hilf mir mal bei der Reihenfolge, der Künstler wählt, er und sein Management.
Einen Agenten
die,
aus?
Die wählen, aber Moment, einen Veranstalter jetzt. Also wie kommen Sie überhaupt darauf zu sagen, Skumek, ich glaube, dass der das gut macht. Bist du dann derjenige, der ihm im Vorfeld suggeriert, pass auf, wenn du mich das machen lässt, mich und meine Firma, dann sind jetzt 250.000 sicher. Plus Summe X. Ist das so, dass man schon von vornherein in Vorleistung tritt, was ja schwierig ist, weil man weiß ja gar nicht, Tourneen werden so weit im Voraus geplant, ob der dann überhaupt noch hip ist, ob so viele Leute kommen, ob an dem Tag ein Fußballspiel ist oder was weiß ich.
Fußballspiel weiß man meistens, aber man muss, um die Frage zu beantworten, in Vorleistung gehen und wir machen das nicht direkt mit dem Manager und dem Künstler, sondern mit dem Agenten oder der Agentin des Künstlers und des Managers.
Aber da wird schon eine konkrete Summe genannt.
Oh ja, das geht da nur ums Geld. Das wäre so, als wenn wir beide hier sitzen und wir schachern sozusagen. Es ist ein Geschacher. Aber freundlich zum Teil, mitunter. Die Konkurrenz ist stark, also wird dann mal mehr, mal weniger geschachert. Es wird auch am Wochenende geschachert oder nachts oder morgens. Per SMS und per Anruf. Der andere hat jetzt so und so, willst du noch mitgehen? So ist es.
Und dann wird auch, also richtig so, auch Dumping-Geschichten. Und irgendwann.
Genau,
sagst
Dumping
du dir,
ist hier andersrum zu sehen. Dumping heißt noch was drauflegen.
Ja, okay,
genau. Willst, wie viel Prozent willst du denn verdienen?
Rumping,
genau.
Gut. Also, das heißt, dass eure Gewinnspanne dann eventuell niedriger ist. So, so war
die
das
wird dann immer kleiner, genau.
Gut, die erste Stunde der Hörbar ist um. Du hast aber noch einen Song hier offen bei mir: Savages, She Will. Sag was dazu, bitte.
Savages habe ich vor ganz kurzer Zeit kennengelernt, habe die gesehen und habe mich in die verliebt sozusagen. Jetzt nicht rein physisch, sondern musikalisch und energetisch. Und habe mir die habhaft gemacht.
Wie? Du hast sie in den Vertrag genommen?
Ich habe sie in den Vertrag genommen. Die spielen jetzt auch demnächst hier. Die spielen auch eine Tour nächstes Jahr. Und ich habe die überzeugt, dass wenn sie mit mir und meinem Team arbeiten, es ihrer Karriere zuträglich ist. Und dafür haben sie einen anderen Veranstalter verlassen. Das tut mir leid für den anderen, aber da habe ich jetzt einfach hier ein bisschen mehr Gummi gegeben als vielleicht die anderen. Deswegen spiele ich.